Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Rückendeckung. Der Bündner Grosse Rat findet, die Regierung hat alles richtig gemacht beim Flughafen Samaden. Finanzspritze. Der Bund ist zufrieden mit dem Aufbau vom Naturpark Beverin. Jetzt gibt's Geld. Und dann wird's goldig im Regionaljournal. Wir schauen, wie ein Edelmetall, das in der Surselva vielleicht irgendwann einmal abgebaut wird, bis zum Bündner Goldschmied kommen könnte. Das Wetter, in der Nacht regnet's, morgen wird's dann aber langsam wieder besser. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Die Bündner Regierung darf den Flughafen Samaden verkaufen. Rechtlich steht dem nichts im Weg. Zu dem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat. Sie hat eine Aufsichtsbeschwerde von Verkaufsgegnern aus dem Engadin müssen behandeln. Das Parlament hat die Beschwerde heute einstimmig abgelehnt. Das Thema bleibt aber heiss. Aus dem Rat der Silvio Lechti.
Sie wollen das Ruder nicht aus der Hand geben, Samaden. Zuvorderst kämpft der Engadiner Arzt Hans-Jörg Kosch gegen den Verkauf vom Flughafen. Jetzt hätte es eine Aufsichtsbeschwerde errichten sollen. Bei diesem Instrument muss die Geschäftsprüfungskommission schauen, ob die Regierung ihre Kompetenzen überschritten hat. Das Urteil ist klar, alles läuft richtig. Vom Ergebnis ist der Hans-Jörg Kosch, der das Ganze auf der Tribüne mitverfolgt hat, nicht überrascht und auch von Enttäuschung keine Spur.
Die Aufsichtsbeschwerde, die war der Fallschirm, um die Sache aus dem Sturzflug rauszuholen und in eine geordnete Bahn zu leiten. Die hat erwirkt, dass die Regierung nicht einfach frei drauf los kann machen, sondern dass man die Politik einschalten können. Und das ist voll und ganz gelungen. Die Regierung musste Rede und Antwort stehen.
Der Regierungsrat Stefan Engler, der die Verkaufsverhandlungen mit dem Engadin Airport führt, ist froh und zufrieden, dass die Aufsichtsbeschwerde abgeschmettert worden ist.
Ja, es ist für die Regierung unangenehm, wenn da mit so einer Aufsichtsbeschwerde der Regierung vorgeworfen wird, sie würde gegen Verfassung und gegen Gesetzgebung verstoßen. Und unter dem Gesichtspunkt sind wir schon froh, dass der Grosse Rat da ganz klar Stellung dazu genommen hat und auch bestätigt hat, dass die Regierung im Rahmen von ihren Kompetenzen die Verhandlungen führen tut.
Eigentlich geht es um Hans-Jörg Kosch und seinen Mitstreiter darum, dass der Kanton als Besitzer vom Flughafen dort auch Herr und Meister bleibt. Sonst hat irgendwann die Bevölkerung nichts mehr zu sagen, wenn es zum Beispiel um den Ausbau des Betriebs ginge. Außer ist es möglich, dass der Flughafen einfach ein wenig geschlossen werde und damit die Region etwas Wichtiges verlieren würde. Stimme alles nicht, sagt die Regierung. Auch wenn das Areal an Private verkauft werde, können die nicht schalten und walten, wie sie wollen. Für das können wir im Verkaufsvertrag sorgen. All das langt der Gegner aber nicht. Mit einem Vorstoss, wo Grossräte quer durch alle Parteien unterschrieben haben, verlangen sie, dass die Regierung alle Möglichkeiten und Lösungen rund um den Flughafen auf den Tisch legt. Das ist ganz im Sinn von Hans-Jörg Kosch.
Jetzt geht es eben, durch das ein Auftrag vom Grossrat ist, geht es eben auch darum, dass die Regierung über alle die Prüfungen genau Auskunft gibt. Und es gibt eben den Grossrat die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, aufgrund von der Debatten, aufgrund von den Argumenten, die dort fallen und die dort dann auf dem Tisch liegen und vorher ja nicht auf dem Tisch gelegen sind.
Nur mit einer politischen Diskussion bringen wir eine gute Lösung für den Flugplatz her, ist der Hans-Jörg Kosch überzeugt. Die Regierung muss also nochmal in einer der nächsten Parlamentssitzungen Rede und Antwort stehen. Der politische Druck steigt also, aber eben nicht nur der, sagt der Stefan Engler.
Dem politischen Druck steht der wirtschaftliche Druck entgegen, sage ich jetzt, von den Investoren, von denen, die heute den Flughafen betreiben tun. Und die Regierung hat immer betont, das Hauptziel muss sein, längerfristig den Betrieb aufrechtzuerhalten und mit welchen Massnahmen, dass sie denn das erreicht und mit welchen Absicherungen, das ist eine Sache von Verhandlungen.
Heisst im Klartext, auch die Investoren, die den Flughafen kaufen und ausbauen wollen, haben das Interesse, das Geschäft bald über die Bühne zu bringen. Das Risiko, dass durch die ganzen langen Diskussionen der Investoren der Geduldsfaden reisse, das sei da.
Der heutige Tag hat also ein weiteres Kapitel im langwierigen Flughafenstreit Samaden geschrieben. Im Kanton Graubünden nimmt die Post zurzeit noch 9 Poststellen genauer unter die Lupe und überprüft, ob sie zugehen sollen. Das hat heute der Regierungspräsident Hans-Jörg Draxl im Parlament gesagt. Bis jetzt hat die Post immer von deutlich mehr Poststellen geredet, die abgebaut werden könnten. Der gelbe Reis ist im Grossen Rat von verschiedenen Seiten kritisiert worden, weil die Leistungen vor allem in den Tälern immer mehr zurückgängen. Die Bündner Kantonspolizei hat gestern bei 32 Schulhäusern Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Die Polizei hat über 3000 Autos kontrolliert. Rund 200 sind zu schnell unterwegs gewesen. Die meisten haben ihre Busse direkt können zahlen, 10 Fahrer sind aber verzeigt worden. Auch in den nächsten Tagen und Wochen macht die Kantonspolizei spezielle Kontrollen rund um Schulhäuser. Es geht einen Schritt vorwärts mit dem Naturpark Beverind. Der Bund schickt 900'000 Franken für eine dreijährige Aufbauphase nach Graubünden. Die Verantwortlichen haben sich heute gefreut über die gute Nachricht aus Bern. Der Roland Wermelinger.
Dass rund um den Piz Beverin ein Naturpark entstehen soll, das haben die 12 Gemeinden dort schon vor längerem beschlossen. Man hat einen Verein gegründet und monatelang dicke Dossier und Pläne über das Wo und Wie genau vom Park auf Bern geschickt. Mit Erfolg. Der Bruno Stefan Walder vom Bundesamt für Umwelt gibt der Bewerbung der Bündner gute Noten.
Das ist eine gute Planung, die vorliegt. Wir gehen davon aus, dass das Parkmanagement gut etabliert ist. Perimeter ist geeignet in diesem Gebiet und ist auch wesentlich grösser als das Minimum, das man fordert.
Das gehört einer der Verantwortlichen von dem Projekt, der Stefan Forster, natürlich gern. Aber er schaut auch schon voraus. Jetzt müssen wir die 1,5 Millionen Franken von Bund, Kanton und Gemeinden auch richtig einsetzen.
Die Aufgabe wird jetzt sein, in diesen 3 Jahren den Park sichtbar zu machen. Es ist ja eigentlich bis jetzt noch nicht mehr. Wir haben zwar ein sehr schönes Gebiet, das jetzt in dem Perimeter rein ist und vieles ist vorhanden. Es geht jetzt aber darum, dass man Angebote dort entwickeln und der Park sichtbar eigentlich wird, damit man den kann für den Betrieb vorbereiten kann.
Zum Nägel mit Köpfen machen, werden jetzt einmal zusätzlich 3 Leute angestellt. Und bis in 3 Jahren will man dann parat sein. Das heisst, bis dann will man den Kandidatenstatus abgeben und das richtige Naturparklabel bekommen. Das wollen auch noch andere. Der Park Ela rund ums Albulatal bewirbt sich für so ein Label und auch das Biosphärenreservat im Münstertal will von der Marke Naturpark profitieren. Im Südtal hat es aber einen Dämpfer gegeben. Schon vor ein paar Monaten und heute nochmal hat es beim Bund geheissen, Kandidatur verhebe ich noch nicht. Was haben die Verantwortlichen vom Park Beverin also besser gemacht als die im Münstertal? Der Bruno Stefan Walder vom Bundesamt für Umwelt weiss hier schon ein paar Sachen.
Projekte sind klarer ersichtlich gewesen, klarer strukturiert, auch nicht in einer so einer Breite, wie man es im Münstertal gemacht hat. Im Münstertal hat man eine grosse Breite von Projekten gehabt, wo man Zweifel daran hat, dass überhaupt die Ressourcen da sind, um die Projekte alle aufgleisen
können. Gegeneinander ausspielen will man die Projekte beim Bund aber nicht. Die Münstertaler haben jetzt ja bis nächstes Jahr noch Zeit, um ihre Kandidatur zu verbessern. Dann können sie sich nochmal für das begehrte Label bewerben. Noch etwas länger Zeit nimmt man sich für den Park rund um den Piz Beverin. Wenn alles nach Plan läuft, will man dort bis im 2011 so richtig parat sein.
Vom Run aufs Label Naturpark im Kanton Graubünden. Und jetzt wird's goldig hier im Regionaljournal. Schon seit Jahrzehnten träumt man in der Surselva vom Goldabbau im grossen Stil. Aufwind haben die Pläne in den letzten Tagen und Wochen gekriegt, weil sich eine kanadische Bergbaufirma fürs Bündner Gold interessiert. Wir haben gestern Abend berichtet. Der grösste Goldmocken, den man bis jetzt in der Surselva gefunden hat, war 1,3 Kilo schwer. Wie solches Gold, wenn es denn wirklich noch mehr hat, rund um diesen Tisch weiterverarbeitet werden könnte und was es bräuchte, bis es auf dem Tisch vom einheimischen Goldschmied landen würde, das zeigt der Beitrag von Ricarda Simonet.
Auch wenn man als Wanderer sich ganz fest würde bemühen und richtig den Berg genau anschauen, von bloßem Auge lässt sich auch um diesen Summe kein Gold finden. Spätestens, wenn es mit Gummistiefel und Schaufeln im Mädelser oder im Vorderen steht, dann wird das auch den Leuten klar, die dort am Goldwäschen sind. Wirklich etwas finden ist nämlich Knochenarbeit. Das hat über viele Jahre auch der August Brändli alias Goldgusti erfahren, wo dort Goldwäschkurs gibt. Mittlerweile aber lieber in den Berg.
Wobei, ich muss sagen, ich suche jetzt schon seit 10 Jahren nach Berggold. Ziemlich viel. Das grösste Stück, das ich bis jetzt gefunden habe, das ist 1,5 mm gross. Das ist nichts.
Das bestätigt der Bede Hoffmann, Kurator der Abteilung Erdwissenschaften am Naturhistorischen Museum Bern. Ganze Klümpel Gold lässt sich im Berg nicht finden.
Das sind typischerweise Millimeter oder kleine oder noch kleinere Partikel, die fein im Gestein verteilt sind. Und um die rauszuholen, muss man wirklich ein Bergwerk betreiben. Man muss Stellen raussprengen, das Material gewinnen, also Felsen, Erd, Golderd gewinnen, dann muss das gemahlen werden in ein feines Pulver und dann kann das Gold chemisch aus dem Gestein extrahiert werden. Das ist ein ziemlich komplizierter und aufwendiger Prozess.
So wird Gold weltweit am häufigsten abgebaut. Im Gestein von Diesendis müssen die Goldblättchen 8 bis 10 Gramm schwer sein, die sich aus einer Tonne Stein lassen loslösen. Dann, sagt man, würde sich der aufwendige Goldabbau lohnen. In einer Tonne Stein 10 Gramm Gold. In den USA gibt es auch Firmen, die das für nur 1 Gramm Gold in einer Tonne machen. Aber das liegt dann auch an anderen Steinen, sagt der Beda Hoffmann und erklärt, wie der Goldgewinnungsprozess nach dem Steinpulver weitergeht.
Das feine Gesteinspulver wird in einem grossen Bottich mit Wasser und chemischem Zusatz versetzt und wird dann, das muss einige Zeit gerührt werden, damit die Goldpartikel lösen sich dann auf in den zusammen mit den chemischen Substanzen, die man rein tut. Und dann tut man das Wasser vom Pulver abtrennen. Und das Gold ist dann gelöst im Wasser drin. Und dann tut man es wieder ausfällen.
Das ganze Prozedere wird meistens gerade neben dem Bergwerk durchgeführt. Chemische Zusätze dürfen die natürlich die Umwelt nicht belasten.
Früher hat man Quecksilber verwendet, um das Gold zu binden. Aber das ist natürlich heute aus Umweltschutzgründen wird das nicht mehr toleriert. Heute werden andere Chemikalien verwendet, die auch zum Teil sehr giftig sind, die aber biologisch abbaubar sind und wo man sicher sehr gut kontrollieren muss. Also das ist sicher ein Prozess, der sehr gut überwacht werden muss, dass da keine schädlichen Stoffe in die Umwelt entweichen.
Natriumcyanid, mit dem wird häufig Gold vom Stein gelöst und dann wird das Gold in einen festen Bestandteil gebunden für den Transport. Das ist meistens Kohle, wo beim Erhitzen später dann verglüht, dass das gemischte Gold übrig bleibt. Und nicht etwa irgendein Holz gibt da gute Kohle dafür.
Das ist aktiv Kohle, also Kohle, die aus Kokosnussschalen gemacht wird. Irgendwie hat jemand herausgefunden, dass das besonders gut ist.
Kokosnussschalenholz also kann bei dem Prozess zum Einsatz kommen, bevor das Gold denn seine Reinheit in sogenannten Raffinerien kriegt. 4 derig Goldfabriken gibt es in der Schweiz. Eine ist das Mendrisio im Tessin und beschäftigt 220 Leute. Der Erhard Oberli ist Geschäftsführer und er erklärt, was denn bei ihnen aus dem metallischen Material passiert, das angeliefert wird.
Also das Metall besteht aus zum Beispiel Gold, Silber, noch ein bisschen Kupfer. Und dann müssen wir das auf die einzelnen Bestandteile reinigen, also raffinieren, dass wir reines Gold, 99,99% rein mindestens, Silber und allenfalls andere Metall aufspaltet.
Um dann das reine Gold entweder zu Goldbarren auf Bankabstellung hinformen oder es wieder mit Silber und Kupfer in genauen Anteil zu 18 Karat Gold zum Beispiel verschmelzen, so wie es die Uhren- und Schmuckindustrie braucht. Sie sind ein Dienstleistungsunternehmen, wo je nach Nachfrage Produkte ausliefert. Ein Lager halten kommt zu teuer. Auch bei der Produktion muss minutiös geschafft werden, sagt der Geschäftsführer von Argor Heraeus, der Erhard Oberli.
Wie Sie können sich vorstellen, wenn Sie im Barren schmelzen von einem Kilo, da können Sie keinen Verlust auch nicht im Promillebereich haben. Also bei uns wird eigentlich industriell geschafft, aber verlangt wird Präzision von einer Uhrmacher.
Nebst den Raffinerien gibt es auch Zwischenhändler für Halbfabrikat. Der Goldschmied Ulysses Schmied von Chur, der hat zum Beispiel bei so einem ein Goldkonto. Bringt er Altgold zum Einschmelzen, kommt das dort auf das Konto drauf. Braucht er Gold zum Verarbeiten, dann geht es dort weg. Als Goldschmied kann er ganz genaue Vorgaben machen, in welcher Form er sein Gold gerne hätte.
Sagen wir, ich brauche irgendein Blech, dann rufe ich denen an und sage, ich brauche ein 2 mm dickes Blech, und so gross und so schwer. Und das sind sehr flexible Firmen. Das ist etwas, was mich immer erstaunt. Die haben also sehr viel von den Produkten im Lager. Und dann schicken die einem das. Und man hat es meistens den nächsten Tag und kann da arbeiten an dem Stück, wo man dann gerne machen würde.
Ob das für ihn als Bündner besonders wäre, einmal sogar einheimisches Gold können verarbeiten, da holt Ulysses Schmied aus und relativiert den sehr naiven Gedanken.
Länger mehr merke ich, dass die Leute schon dahinter sehen, wo das Gold herkommt. Aber also, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das ist unmöglich, um das zurückverfolgen können, wo jetzt ein bestimmtes Gold herkommt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht weiter schauen als bis zu dieser Firma, die mir das Gold liefert.
Allerdings bringt der Goldschmied dann gerade selber noch eine viel poetischere Überlegung, woher sogar noch Gold von unserem Schmuck könnte kommen.
Gold ist halt so ein haltbares Produkt. Also es kann sein, dass sie da irgendein Ohrring von der Kleopatra noch irgendwie eingeschmolzen haben.
Und das lässt dann das sonst schon edle Material doch gerade noch eine Spur goldiger wirken. Klar ist, woher das Gold auch zusammengemischt wird. Einen langen Weg hat es auf alle Fälle hinter sich.
Ricarda Simonet, und das ist der Goldrausch im Regionaljournal. Wir haben gestern und heute vom Gold geredet, das dann vielleicht irgendwann einmal im grossen Stil abgebaut wird im Bündner Oberland. Das ist das Regionaljournal auf DRS1. Es ist bald 10 vor 6. In gut 2 Stunden moderiert der Ostschweizer Beat Antonen das letzte Mal die Unterhaltungssendung Rock'n'Roll und Edelweiss hier auf DRS1. 8 Jahre lang hat er Freitag für Freitag live aus einem Dorf in der Schweiz gesendet. Wie es ihm heute vor seiner letzten Sendung aus dem appenzellischen Tiefen geht und was er für die Zukunftspläne hat, die Karin Kobler, sie hat nachgefragt.
Beat Antonen, nach 8 Jahren ist mit Rock'n'Roll und Edelweiss Schluss. Wenn man so zurückschaut, dann bleiben einem so die einen oder anderen Ereignisse, die einen oder anderen Personen. Was bleibt Ihnen am meisten von dieser Sendung?
Also gerade auf Anhin bleiben mir eigentlich wenig Personen oder Formationen. Nein. Es ist mehr das Allgemeine von dieser Sendung. Man geht raus, man ist immer vor Ort. Ich bin ja ein Moderator, der seit Jahren, also mehr als die 8 Jahre, vor allem Aussendungen präsentiert. Und dann sind die Highlights eher der Kontakt zum Publikum, vielleicht eine schöne Stadt oder eine schöne Ortschaft und ein cooler Schauplatz, wo du dich wohlfühlst, ein schönes Hotel, wo du übernachten kannst und so.
Der schönste Schauplatz?
Ist auch schwierig. Also ich habe gestern und heute jetzt schon darüber nachgedacht. Einmal kommt man da, ist ein bisschen eine Frage vom Bauch, wo du dich gerade so fühlst. Lago di Lugano finde ich sehr schön. Ein schönes Ort. Dann im Kanton Graubünden hat es sehr schöne. Also vor allem die, die auch so ein bisschen Feriencharakter haben.
Heute kommt das grosse Schlussbuggé, eine fulminante Schlusssendung. Wie geht es Beat Antonen an diesem Tag?
Ich bin relativ nervös, wenn ich sonst nie bei Vormoderation, aber ich glaube, ich bin eher auch nervös, weil einfach das Umfeld ist immer sehr wichtig. Die Sendung ist schon lange ausgebucht. Und dann hat man, wie an einem Geburtstag, hast du so und so viele Fips oder so viele Freunde, wo du keinem kannst eigentlich genug Zeit widmen. Und da ist ein das Problem. Bis jetzt alles aufgeleistet ist, jetzt laufen vom Mittag an Soundchecks. Seit gestern ist alles eingerichtet. Mehr das Umfeld macht mich einmal nervös. Moderieren, denke ich, müssen wir in unserem Beruf ja können. Das sind dann die letzten 5%.
Wenn wir so zurückschauen auf die Sendung, die Leute können sich ja da schlecht vorstellen, wie so eine Sendung entsteht. Was ist da die Hauptarbeit, die man muss leisten? Man sieht dann einfach so die Stunde, wo man draußen ist, wo tönt. Wie muss man sich da vorstellen?
Also ich denke, bei solchen Sendungen, Aussensendungen sind die Hauptarbeit der Event selber. Also der Kontakt mit dem Schauplatz. Man geht irgendwo, ich sage jetzt, auf Poschiavo. In ein italienisch sprechendes Gebiet, wo man diesen Leuten vorhanden, bis der Schauplatz definiert ist, bis da rekognosziert ist, bis alles geklärt ist mit dem Hotelzimmer, bis man weiss, ob man eine Gutwetter- und eine Schlechtwettervariante, weil die Sendung ist auch schon von Open Air natürlich dann ausgestrahlt worden. Wenn es schöne Sommeröben sind, im Thurgau beispielsweise, haben wir das schon gemacht. Und von dem her ist mehr das Umfeld. Das andere ist eigentlich ein normales Business. Also die Engagement der Formationen, Suche der Künstler, der Interviewpartner.
Und jetzt, wie geht es weiter? Ich nehme ja nicht an, der Beat Antonen schiebt jetzt eine ruhige Kugel und tut ein bisschen das Leben geniessen.
Nein, ist einfach die regelmäßige Sendung, der regelmäßige Freitagabend, der fällt weg. Und es hat sich in den letzten Jahren schon abzeichnet, dass ich ja viel mehr mit den Roadshows und Infotainments, die ich mache im In- und Ausland, dass ich mich eigentlich auf das konzentriere. Radio- und Fernsehmäßig geht es weiter, da gibt es verschiedene Projekte und von dem Rock'n'Roll und Edelweiss gibt es dann schon in ein paar Monaten das Best-of. Aber das sind keine Live-Sendungen mehr, sondern das sind Studioproduktionen, wo man dann wieder die besten Stücke raussuchen aus all diesen Jahren und eigentlich so einen Zusammenschnitt macht und das dann über den Sender lässt.
Der Beat Antonen ist das gewesen. Die letzte Sendung Rock'n'Roll und Edelweiss, die kommt heute Abend aus dem appenzellischen Tiefen. Das ist DRS 1 und das ist das Regionaljournal Graubünden. Es ist gerade 6:03. Da noch das Wetter, damit Sie das Wochenende können planen können. Es kommt heute vom Thomas Bucheli von SF Meteo.
Heute Abend ziehen immer mehr Wolken auf und in der Nacht wird es fast überall ab und zu einmal nass. Auch im Engadin und in den Südtälern gibt es Regengüsse. Morgen Morgen ist es erst noch überall Wolken verhangen und ganz im Norden wie auch ganz im Süden vom Kanton kann es sogar noch gelegentlich regnen. In den mittleren Regionen, also vom Lugnetz bis zum Landwassertal, fangen die Wolken aber bald an von auflockern und auf den höchsten Gipfeln wird es ebenfalls immer freundlicher. Am Nachmittag ist es dann aber auch am Vorderrhein und am Inn je länger je sonniger. Die Temperaturen sind morgen aber eher verhalten. In Rovereto gibt es zwar auch morgen sommerliche 27 Grad, sonst aber gibt es in Meienfeld nicht mehr als 21, in Thusis 19, in Zernetz 18 und in St. Moritz knapp 17 Grad. 0 Grad Grenze sinkt im Norden vorübergehend gegen fast 3000 Meter. Am Sonntagmorgen gibt es, nach einer kühlen Nacht, in den Talschaften zuerst ein paar Hochnebelfetzen. Sonst aber sieht es im ganzen Kanton nach einem Prachtstag aus und auf den Bergen gibt es gute Fernsicht und auch am Nachmittag kaum ein Quellwölkli. Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad.
Und hier nochmal der Bündner Tag im Rückspiegel. Die Regierung hat ihre Kompetenzen nicht überschritten. Sie muss beim Verkauf vom Engadiner Flughafen das Parlament nicht einbinden. Eine Aufsichtsbeschwerde ist heute im Grossen Rat einstimmig abgelehnt worden. Eingereicht hat die Beschwerde eine Gruppe von Leuten aus dem Oberengadin. Sie sind gegen den Verkauf, weil befürchtet wird, dass nachher die Bevölkerung nichts mehr zum Geschehen auf dem Flughafen sagen könnte. Der Bund hat heute am Morgen grünes Licht gegeben für eine dreijährige Aufbauphase für den Naturpark rund um den Piz Beverin. Er schickt 900'000 Franken nach Graubünden. Mit dem Geld und weiteren Beiträgen vom Kanton und der Gemeinde könnte die Verantwortlichen das Projekt jetzt vorwärts treiben. Der Naturpark Beverin ist neben dem Park Ela und dem Biosphärenreservat im Münstertal schon der dritte Park im Bündnerland, der das Label von so einem Naturpark anstrebt. Das war das Regionaljournal Graubünden für heute und für diese Woche. Mein Name ist Sarah Hauschild. Diese Sendung gibt es jetzt auch als Podcast. Sie können sie also aus dem Internet herunterladen und mit Ihrem MP3-Player hören, wenn immer Sie wollen und wenn es Ihnen am besten passt. Wie das geht, das finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage. Dort einfach regionaljournal.ch anklicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.